Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Knappengeflüster aus der Winterpause zurück, pünktlich, naja, nicht ganz so pünktlich.
Wir haben ist schon fast so ein bisschen die Frage, ist es zu spät für frohes Neues? Ich weiß gar nicht, ob es da so einen Tag gibt, ab na, dem man das nicht mehr sagen stimmt. darf, aber es ist ja unsere erste Folge im neuen Jahr.
Frohes Neues an alle, genau.
Wenn es so einen Tag gibt, finde ich, brechen wir jetzt die Regel.
Genau, wir melden uns relativ spät zurück, ne? Also wir haben auch jetzt lange Winterpause gemacht.
Knapp anderthalb Monate. Ne? Die letzte genau. Folge, unsere Finanzfolge, das war ja so ein bisschen so eine Sonderedition. Freut uns natürlich auch sehr, können wir an der Stelle auch nochmal sagen, dass die so gut angekommen ist. Kann man ja auch sagen, sag ich mal, unsere meistgehörte Folge sogar. Bisher war das ja unsere Aufstiegsfolge, hat also sehr vielen Leuten gefallen. Wir haben auch eure Nachrichten bekommen. Viele haben sich die Folge auch, obwohl sie relativ lang ist, sag ich mal, für unsere Verhältnisse auch fast ganz angehört. Freut uns natürlich sehr, sag ich mal, dass so eine Sonderfolge, so eine spezielle Folge dann auch gut ankommt. Motiviert uns natürlich auch, sag ich mal, das zukünftig weiter durchzuziehen und möglicherweise vielleicht nochmal anderen Themen zu widmen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat uns aber jetzt die Winterpause auch gut getan. Genau. Wir hatten ja auch gesagt, wir wollen jetzt nicht wöchentlich eine Folge, sag ich mal, rausbringen, wo wir jetzt irgendwie versuchen, auf die Zeit zu kommen und, sag ich mal, am Ende dann nur irgendwas erzählen, was jetzt auch irgendwie so gar nicht von Bedeutung ist. Deswegen, glaube ich, hatten wir jetzt so ein bisschen Abstand davon. Habe jetzt auch wieder mehr Bock. Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt, dass es wieder losgeht. Ich freue mich ehrlicherweise mehr auf die Bundesliga als auf Schalke, weil ich befürchte, da könnte jetzt auch sehr viel Schmerz noch folgen. Aber ich glaube, darüber werden wir gleich genauer reden.
Können wir eigentlich direkt reinstarten, würde ich sagen. Oder ne? So, also ja. Ich weiß nicht, wo wir mit beginnen wollen. Reden wir erstmal über den Kader und dann über die Testspiele oder wollen wir erst die Testspiele, dann den Kader?
Ich glaube schon über den Kader, weil ich erinnere mich, glaube ich, in der letzten Folge, war ja dann die Finanzfolge, hatten wir, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen, was heißt so ein, ich glaube, wir haben gesagt, dass wir mit einem sehr guten Gefühl jetzt in die Winterpause gehen. Es ist in diese Spanne von zwei Monaten, wo Reis mit dem Team jetzt arbeiten kann, wo wir uns verstärken können. Und sag ich mal, wo wir halt gehofft haben, dass wir das besser nutzen können als andere Mannschaften, die vielleicht viele WM-Fahrer hat, dass vielleicht auch einige Verletzte von uns wiederkommen können. Jetzt, sag ich mal, sind zwei Monate rum und jetzt können wir irgendwo auch so ein bisschen Fazit ziehen. Ehrlicherweise, sag ich mal, transfertechnisch hat sich jetzt nicht so viel getan. Können wir jetzt eigentlich als erstes besprechen. Verletzungstechnisch sind aber auch nicht so viele wiedergekommen. Also ich sag mal so.
Also man muss sagen.
Ich frage dich mal erstmal, bevor wir jetzt wirklich an die Transfers gehen. Ich kenne ja eigentlich deine Antwort oder denke sie zu kennen. Ist es so gelaufen, wie du dir es erhofft hast? Oder nur ansatzweise so erlaufen, sag ich mal, die Winterpause?
Also, ich glaube, ja, da kann man, glaube ich, für jeden Schalke-Fan, glaube ich, jetzt sprechen, indem ich sage, natürlich nicht. Also, es wurde, ich weiß gar nicht, ob es schon zu dem Zeitpunkt war, wo wir die Finanzfolge aufgenommen haben, dass da schon klar kommuniziert wurde, ey, Flügelspieler, vielleicht sogar nicht nur einer und am besten auch schon zum Trainingslager, spätestens. Stand jetzt kam der einzige Flügelspieler, den wir aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, ne? Also, und der war wirklich dann auch noch der positivste Eindruck in den Testspielen. Also, das war eine verrückte Story. Aber wirklich einen Flügelspieler eingekauft haben wir noch nicht. Im Grunde genommen stand 17.01.23, gerade durch den fixen Abgang dann von Mollet, ist der Kader stand jetzt schlechter als Anfang der Winterpause. Wir haben zwei Abgänge, zwei, muss man ja sagen, nicht namhafte Abgänge mit Florian Flick, der am Anfang der Saison oder nach den ersten drei, vier Spielen mal seine Chance bekommen hat. Dann war aber auch die Phase, wo das wirklich unsere schlechtesten Spiele waren, Hoffenheim, Leverkusen und so weiter, ist dann auch wieder mit Thomas Reis komplett rausgerutscht, dadurch macht eine Laie für ihn Sinn, für uns Sinn, möchte, glaube ich, auch zu U21, EM oder WM, was da immer läuft.
Haben ihn dann eigentlich 1:1 ersetzt durch Tower, wenn wir, sag ich mal, bei der Personale bleiben, irgendwo ein bisschen, finde ich, komischer Deal, oder? Also ich meine,
inwiefern?
Man kann natürlich die Qualität von Tower jetzt nicht vollständig bewerten, ob er wirklich besser ist als Flick. Was ich mich, sag ich mal, bei dem Deal, wo, sag ich mal, mein großes Fragezeichen ist, ich sag mal, du holst denn mit Tower jemanden, der potenziell in 3 bis 5 Jahren sicherlich möglicherweise ein guter Bundesligaspieler sein kann, guter Stammspieler sein kann. Wir haben ihn jetzt aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, für 1,5 Jahre ausgeliehen, ohne Kaufoption. Das heißt, wir sind da, für uns, sag ich mal, interessiert uns, sag ich mal, sein Potenzial nicht, sondern nur die nächsten 1,5 Jahre. Ist ja die Frage, kann er in diesen 1,5 Jahren zu einem gestandenen Bundesligaspieler irgendwie werden oder zu einem Spieler, der uns helfen kann? Weil ich hätte mir jetzt, wenn man so einen Deal abschließt, jetzt eher einen Spieler hofft, der halt, sag ich mal, schon da angekommen ist und keine Wette auf die Zukunft ist. Vor allem, weil wir ja auf diese Wette, auf die Zukunft eigentlich nichts von haben, weil er eh wieder zurück zu Mainz zurückkehrt. Oder wie siehst du das?
Ja, ich kann es verstehen. Ich sehe ihn aber auch, ehrlich gesagt, nur als Ersatz von Florian Flick. Ich sehe die erste Elf mit Kraus und Kral auf diesen beiden Positionen eigentlich gesetzt, wenn beide fit. Dementsprechend sehe ich ihn nur als reinen Flick-Ersatz. Der kriegt jetzt Spielpraxis, die er bei uns nicht bekommen hätte. Tower kriegt jetzt möglicherweise bei uns Spielpraxis und wäre noch nächstes Jahr in Liga 2 dabei. Da ist das dann vielleicht auch schon ein bisschen anders. Vielleicht kann er da sofort weiterhelfen.
Ja, da wäre dann ja wahrscheinlich, sag ich mal, ein Kraus und ein Kral zum Beispiel auch nicht mehr dabei. Ne?
Genau. Dann ist er vielleicht sogar Starter. Gleichzeitig kann er noch mit Rechtsverteidiger und Innenverteidiger noch zwei andere Positionen. Von daher finde ich den Deal jetzt ehrlich gesagt nicht so verkehrt. Wie gesagt, ich sehe ihn, ich glaube nicht, dass er gekommen wäre, wenn wir Flick abgegeben hätten. Von daher sehe ich ihn als reinen Flick-Ersatz und nicht wirklich als Mann, der als Sofortverstärkung für die erste Elf geholt worden ist. Ich glaube, das zeigt ja auch die Leihdauer mit 1,5 Jahren, dass er jetzt nicht sofort helfen muss, sondern vielleicht, dass man sich im nächsten Jahr auch noch was von ihm verspricht.
Ja, okay. Kann ich deine Punkte verstehen? Kann ich jetzt, sag ich mal, so annehmen? Habe ich ehrlicherweise soweit habe ich dann im Endeffekt auch noch gar nicht nachgedacht. Für mich war es erstmal nur ein Schocker, so ein junger Spieler, gar keine Kaufoption. Aber ja, klar, am Ende des Tages vielleicht ein 1:1-Ersatz für Flick, nur dass wir den Vorteil haben, dass Flick halt Spielpraxis bekommt und hoffentlich stärker zurückkommt. Und wir müssen ihn halt jetzt irgendwie ersetzen und haben das jetzt relativ kostengünstig getan, ne?
Genau, also kein Deal, wo man sich jetzt irgendwie aufregen müsste, meiner Meinung nach. Kann ich so nachvollziehen. Vielleicht sogar eine Win-Win-Situation, dadurch, dass Flick Spielpraxis bekommt, regelmäßig. Hoffentlich. Und vielleicht kann Tower auch weiterhelfen. Ich habe ihn, glaube ich, in einem Testspiel gegen Zürich gesehen, auf rechts. Da hat er sehr, zumindest agil gewirkt, hat einen ganz guten Eindruck gemacht auf einer Position, die jetzt nicht seine Lieblingsposition ist. Von daher denke ich jetzt auch nicht, dass er da völlig untergehen wird, diese halbe Saison. Also der wird auch schon ein paar Minuten kriegen, denke ich. Und dann muss er sich zeigen.
Halt jetzt ein bisschen unglücklich, dass er erstmal, glaube ich, verletzt ist, glaube ich, für 2 Wochen raus. Verpasst dann natürlich den Start bei unserem momentan engen Personaldecke.
Vor allem, da hätte er auch wahrscheinlich seine Chance bekommen, weil Kral halt ausfällt. Da fehlt es einfach an Agilität, Beweglichkeit. Da hätte er die Chance gehabt.
Absolut ärgerlich. Wie siehst du, sag ich mal, den anderen, ich nenne es mal Positionstausch, wir haben ja Çalhanoğlu verliehen, dafür jetzt uns mit Uron, da kann man schon sagen, schon verstärkt. Das, glaube ich, soll jetzt kein 1:1-Ersatz sein. Ich denke mal, man hat gesehen, dass Mohr als Linksverteidiger nicht funktioniert, dass man da nachrüsten muss. Uvian ist ja auch noch nicht wieder zurück. Von daher Uron jetzt da, denke ich mal, erstmal die ersten Spiele gesetzt. Meine ich, ist aber auch eine Laie. Ich weiß gar nicht, ich hab's gerade gar nicht mehr im Kopf. Haben wir da eine Kaufoption am Ende der Saison oder wie ist das genau?
Müsste eine Kaufoption sein, ja. Wie du sagst, also da denke ich auch klares Upgrade. Çalhanoğlu war noch nicht so weit, war auch laut Reis nicht so weit, der immer offen und ehrlich eigentlich alles kommuniziert. Seine Entscheidungen, die er und so weiter trifft, erklärt er immer sehr gut in Interviews. Das macht ihn sehr sympathisch für mich, aber anderes Thema, Çalhanoğlu, die Laie macht auch Sinn, muss man gucken. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob es schon für zweite Liga Stammkraft reicht. Ich bin mal gespannt, wie viel Spielpraxis der letzten Endes bekommt. Aber da haben wir uns, glaube ich, ein Upgrade eingefahren. Klar, der Mann, also Uron hat jetzt in Brest oder ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie französisch ausgesprochen wird, nicht so häufig gespielt in der Hinrunde. Aber ich glaube, hat in Belgien damals Stamm gespielt, auch international gespielt. Und es war ja auch bei Uwe Jahn ähnlich, der ja auch in Holland bei Alkmaar damals Stammspieler war und dann nach Italien ging, da so ein bisschen raus war, nicht so gespielt hat und für uns dann eine absolute Sofortverstärkung war. Ich denke auch, dass Uroen in den Testspielen solide gespielt hat. Ich glaube, da sah die ein oder andere Flanke schon immer wieder gar nicht so schlecht aus. Von daher sehe ich da sogar ein klares Upgrade. Aber natürlich auch nötig, da einen noch zu holen. Wie gesagt, Mohr hat überhaupt nicht funktioniert. Çalhanoğlu abgegeben, du brauchtest noch einen Linksverteidiger. Das hast du jetzt gemacht, eine Laie mit Kaufoption, die du wahrscheinlich auch nur ziehen kannst, wenn wir die Klasse halten. Bin mal gespannt, wenn Uwe Jahn fit ist, wer sich da durchsetzen wird. Es wird ja kommuniziert, dass Uroen wohl so eher die defensivere Variante ist, während Uwe Jahn offensiver sein soll. Mal gucken, vielleicht ja. Uroen mal in der Viererkette, Uwe Jahn mal für eine Fünfer oder ja, was weiß ich.
Ich denke, in der ersten Liga ist wahrscheinlich in 80% der Fälle die defensivere Variante die bessere, zumindest für uns. Ne? Also ja, mal gucken, wie weit Uwe Jahn dann da sich durchsetzen kann. Hat jetzt in der ersten Liga auch noch nicht so zwingend überzeugt, wie er es jetzt letztes Jahr in der zweiten Liga gemacht hat, aber wird man sehen müssen.
Vor allem bei Standards, die sind wirklich
ja, sehr
ganz große Enttäuschung.
Ja, bislang. Ja, das absolut. Ansonsten nächster Abgang, ich möchte jetzt auch gar nicht anfangen, manchmal ist es ja eh weg, jetzt brauche ich gar nicht seinen Namen üben. Kolo, wurde der Vertrag jetzt doch wieder aufgelöst, ich glaube jetzt den Namen noch.
Ist dem so?
Ja, der ist wieder weg, meine ich.
Wird der nicht ins Trainingslager mitgenommen?
Sicher.
Also wenn ich jetzt bei transfermarkt.de gucke, dann würde ich da bestimmt noch erwarten, dass da Schalke 04 steht und nicht vereinslos.
Ja, ich prüfe jetzt auch nochmal. Ich meine, dass da.
Ich glaube, der ist nur nicht ins Trainingslager
gekommen. Ja, ich will jetzt aber keine vollkommenen falschen Informationen.
Ich recherchiere. Also da steht immer noch Schalke 04. Ich glaube, da bist du falsch informiert,
Julian. Er reist einfach nur erstmal nicht ins. Ja, er ist auf jeden Fall noch bei uns unter Vertrag, aber soll sich auf Vereinssuche befinden. Naja, mal gucken, ja, wo das am Ende ausgeht. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, er wird nicht mehr für den Spieltagskader relevant sein. Also anscheinend doch noch kein Abgang, das muss ich jetzt zurücknehmen. Ich hatte das für mich, sage ich mal, schon abgelegt, sozusagen meinen gedanklichen Ordner von wegen, der ist schon wieder weg, aber dann nicht. Dann ist er eigentlich, glaube ich, der einzige Abgang nur noch Mollet, jetzt ganz, ganz frisch. Ja, auf jeden Fall überraschend, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Kam jetzt, ich weiß gar nicht, vor 3-4 Tagen hoch und jetzt relativ schnell gelaufen. Was ist die Ablösung? Ich weiß nicht, ob da jetzt schon auf Zahlen wie ich raus sind. Glaube ich, so 1,5 Millionen oder sowas. Ja. Wir haben damals, glaube ich, 500.000 bezahlt, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Sozusagen innerhalb eines halben Jahres eine Million Gewinn für einen über 30-Jährigen. Ich weiß nicht. Also klar, aus sportlicher Sicht glaube ich schon, ist es schade, weil er jetzt auch unter Reiß, sag ich mal, aufgeblüht ist und sicherlich jetzt einer der wenigen Kreativen ist, die wir haben. Auf der anderen Seite glaube ich auch mit unseren finanziellen Zwängen, wenn du für einen über 30-Jährigen nochmal eine Million Gewinn erwirtschaften kannst, dann solltest du es machen. Ist natürlich momentan auch einfach jetzt doof, weil wir jetzt so einen erheblichen Personalmangel haben. Ich glaube, wären jetzt, sag ich mal, Kral und Salazar momentan fit, dann glaube ich, würde jetzt auch keiner über den Mollet-Weggang meckern. So hat natürlich Drexler auch noch Corona. Also wir sind jetzt extrem dünn besetzt, müssen jetzt wahrscheinlich auch mit Latza ran. Kral kommt ja hoffentlich bald wieder. Klar, Larsson kann die 10 noch spielen. Ist halt einfach, sag ich mal, so ein bisschen bitter. Ich denke schon, dass jetzt über die Saison gesehen wir im Mittelfeld genug Leute haben und das ist jetzt, so deutet es sich ja an, möglicherweise, sag ich mal, dieser Gewinn dafür genutzt wird, um jetzt einen Stürmer zu holen, weil Polter anscheinend das ja Saison aus erlitten hat. Also ich glaube schon, dass es für uns sinnvoll ist, sag ich mal, Mollet abzugeben, einen zentralen Mittelfeldspieler und dafür sich entweder einen Außenspieler oder jetzt einen zweiten Stürmer zu holen. Ich denke, das sind schon Positionen, die vakanter sind. Frage ist, ob wir das natürlich jetzt auch geregelt bekommen.
Ja, wir wollten auch schon Flügelspieler zum Trainingslager
haben. Genau, ne? Das hat es ja mit Skarke, wie wir alle wissen, nicht funktioniert. Sehr, sehr lange Verhandlungen. Am Ende, glaube ich, hat Urs Fischer dann das Veto gegeben. Mal gucken, wer da jetzt noch dann auf der Außenseite kommen wird, wohin das Geld von Mollet fließen wird. Ich glaube, es gibt jetzt so ein bisschen das Gerücht um einen, ich weiß gar nicht, es müsste, glaube ich, ein Schweizer sein, ne?
Michael Frey. Ja. Hat auch mal bei Nürnberg gespielt.
Genau, der spielt, glaube ich, jetzt, boah, wo ist das? In Belgien, Antwerpen. Mal gucken. Ich glaube, er hat einen Marktwert, glaube ich, zumindest auf Transfermarkt von, glaube ich, 4 bis 5 Millionen, habe ich gesehen.
Ja, 4,5.
Ja, guck, bitte. Hat die Saison jetzt weniger Spielpraxis bekommen, weil er sich, glaube ich, mit dem Trainer...
Weiß ich gar nicht.
Habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ich weiß aber nicht, wie weit das jetzt stimmt. Habe ich jetzt nicht...
Hat 7 Saisontore in 12 Spielen, ja, glaube ich, gemacht.
Also von Anfang an gespielt von diesen 12 Spielen. Aber...
Dann ist 7 Tore aber erst auf jeden Fall
doch sehr stark. Ich weiß nicht, glaube ich, letzte Saison hat er, glaube ich, sogar irgendwie 22 Tore geschossen da in der Liga oder sowas.
Ne? Ja, also, hat er auch mal 5 in einem Spiel gemacht gegen Standard Lüttich.
Also, weiß sicherlich, wo das Tor steht. Mal gucken, wie weit wir uns den jetzt leisten können. Vielleicht auch dann nur eine Leihe bis zum Saisonende. Ich denke aber schon, dass jetzt auch vor allem durch die Verletzung von Polter ist es notwendig, dass wir uns da verstärken.
Ja. Also von mir vielleicht noch mal ein paar Takte zu Mollet. Im Grunde genommen stimme ich dir zu. Ich finde den Abgang eigentlich an sich spielerisch extrem schade, weil er gerade ja wirklich doch gegen Ende der Hinrunde so ein bisschen gezeigt hat, ey, der kann kicken. Hat auch ein paar gute Freistöße gehabt, dann wurden mal Freistöße gefährlicher. Aber wie du auch schon sagtest, wenn du die Chance hast, 1 Million mit einem 31-Jährigen Gewinn zu machen, quasi, ja, dreimal so viel einspielst, wie du gezahlt hast, das ist erstmal für uns in unserer Lage fast schon echt ein No-Brainer, da muss man eigentlich ja sagen. Dennoch natürlich schade, ich bin gespannt, wie man es auffängt. Larsson, wahrscheinlich der erste Kandidat, der dann auf die 10 rücken wird, wo Drexler jetzt verletzt ist. Salazar ist wieder in Mannschaft.
Verletzt ist Drexler nicht Corona.
Ja, okay. Ja. Salazar ist jetzt wieder im Mannschaftstraining, der wird dann natürlich da reinrücken, wenn er wieder fit ist. Haben wir da noch einen, der das spielen kann, der irgendwie ausfällt gerade?
Nee, nicht zwingend. Das sind wirklich immer Drexler, Larsson, Latzer.
Ja. Aber 3-3-3 für die Position reicht eigentlich. Wenn alle fit sind und Larsson sich auch mal langsam mal fängt, war ja auch Abgangskandidat, wurde ja jede Woche neu geschrieben von der Bild, ist immer noch bei uns. Wie gesagt, Mollet schade. Aber wie du schon sagst, Sturm, bin ich gespannt. Aktuell hast du da Terodde, der das spielen kann. Klar, der wird zumindest erstmal noch Stamm sein. Karaman könnte noch in die Sturmspitze. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass ihm die Position vielleicht sogar eher liegen würde als die Flügelposition, weil er Flügel ja doch mal auch ins 1 gegen 1 gehen muss und technisch auch mal ein bisschen was leisten muss. Ich könnte mir vorstellen, dass er als etwas schnellerer schnell in wirklich Anführungszeichen, aber im Gegensatz zu Terodde eher im Sturm spielen können. Jetzt wurde noch Kicke Top, hat jetzt bei der ersten mittrainiert, hat ja schon auch einen Einsatz für uns im letzten Jahr gegen Pauli gehabt. Auch bestimmt eine spannende Personalie, aber dem man natürlich jetzt auch nicht die vollste Verantwortung geben möchte. Ich glaube, dass Michael Frey uns ziemlich gut tun wird, ist, glaube ich, auch ein absoluter Mentalitätsspieler, nach dem, was ich so gesehen habe, also auch ein wirklich verrückter Typ, der auch mal austeilen kann. Sowas passt eigentlich immer ganz gut ins Ruhrgebiet, auch zu den hitzigen Spielen, die noch anstehen in der Rückrunde. Ich würde mich darüber freuen, hatte auch schon jetzt in Belgien seine Scorer-Qualitäten unter Beweis gestellt. Ist da nur die Frage, Terodde, der möchte sich natürlich bestimmt nicht auf die Bank setzen. Dann hast du 2 Spieler, die da Stamm spielen wollen. Ja gut, jetzt kannst du natürlich auf der anderen Seite sagen, hattest du mit Polter und Terodde eigentlich auch. Ne? Aber ich schätze Frey eigentlich stärker ein als beide aufgrund der Zahlen in dem letzten Jahr. Bin ich gespannt, ob man sich den wirklich leisten kann. Und
ich denke mal, wenn du als Leier, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den
ja, nein, natürlich.
Wenn wir es über den Weg der Leier sein. Aber ja, Außenspieler ist halt noch, sag ich mal, das große Thema. Da bräuchten wir einen. Und klar, man hat jetzt Sané da theoretisch, sag ich mal, ganz weit hinten, den sehe ich aber trotzdem weit weg von der Startelf. Und jetzt, sag ich mal, aus der zweiten Mannschaft Kozuki, glaube ich, ne? Kozuki, ja. Der auch in der Vorbereitung ja, einer der Lichtblicke war, sich jetzt aber auf die beiden da außen zu verlassen, im Verbund mit Karaman, der jetzt auch noch nicht so richtig auf rechts außen geliefert hat. Ja, da müsste noch was passieren. Ich hoffe, dass da wirklich einen Plan B gibt zu Skarke. Ja, ich hoffe ja wirklich, sag ich mal, auf irgendwie eine Leihe von jemandem, der dann doch vielleicht bei einem Verein, der höher spielt als wir, sag ich mal, wenig Spielzeit bekommen hat, dass man da nochmal jemanden mit vermeintlicher Klasse irgendwie bekommen kann. Am besten jetzt auch niemand, der, sag ich mal, jetzt jung ist, sondern gestandener Spieler, der sich jetzt nicht noch entwickeln muss, sondern einfach nur wieder zu seiner Leistung finden muss. Weiß nicht. Selbst wenn es jetzt, sag ich mal, so ein Bellarabi oder sowas, einfach nur mal in den Raum geworfen. Nicht, dass ich den jetzt, sag ich mal, zwingend auf Schalke sehen möchte, aber weißt du.
Na, der schafft dann zwei Spiele in der Rückrunde, genau, weil er sonst immer mit gebrochenen Knochen im Medikus
liegt. Weißt du, so, dass irgendwie so ein Spieler, der wirklich jetzt in der Hinrunde gar keine Spielzeit bekommen hat, dann vielleicht dann auch irgendwie noch weiterhelfen kann. Das ist dann vielleicht auch finanziell irgendwie einigermaßen vertretbar, aber ja. Ich denke mal auf jeden Fall, das werden so, sag ich mal, Sturm und Außen werden die einzigen Positionen sein, wo noch was getan wird. Also es hieß ja auch ganz am Anfang, glaube ich mal, Innenverteidiger noch, da kann ich mir nicht vorstellen, dass noch irgendwas passiert.
Hat man ja vielleicht mit Tower auch einen, der das noch spielen kann.
Obwohl jetzt, sag ich mal, Pfannenberg und Greimel nicht zurückgekommen sind bisher. Ich glaube, die werden auch jetzt dann bald irgendwann folgen. Hat dann ja Matriciani doch auch irgendwann gegen Ende besser gemacht als am Anfang als Rechtsverteidiger. Plus Kaminski ist jetzt zurück, wobei es, glaube ich, auch schon wieder aus dem Trägen leicht raus ist. Cissé ist auch wieder zurück, der ist jetzt aber auch erstmal wieder degradiert worden. Ich sag mal so, es kommen da auf jeden Fall auch, wie gesagt, mitten in der Saison werden sicherlich, sag ich mal, noch ein paar Spieler in Anführungsstrichen als Neuzugänge kommen. Da sehe ich jetzt vor allem einen Greimel, einen Pfannenberg, einen Salazar und dann auch immer einen Kral wieder. Das sind alle Spieler mit Klasse, denen ich auf jeden Fall auch unsere Startelf zutraue. Ist halt nur bitter, weil ich hatte eigentlich erwartet, am Ende der Hinrunde, am Ende vor der Winterpause, dass die halt alle wirklich möglicherweise, zumindest sag ich mal, mehr Leute schon wieder zurück sind. Und jetzt ist es halt leider
Uwe Jahn halt auch noch nicht dabei.
Das ist der nächste. Also sind wirklich mal fünf eigentlich Stammspieler, die uns fehlen, die noch nicht zurückgekommen sind.
Ja, also wie gesagt, die ersten sind wieder mit dem Mannschaftstraining, auch die ersten Langzeitverletzten, Greimel und Salazar, habe ich gehört, bei Pfannenberg, der trainiert auch schon wieder auf dem Platz. Also es soll wohl nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, zwei Wochen mehr hätten uns trotzdem noch gut getan an Pause, dann wäre vielleicht auch ein Kral wieder zurück. So hast du jetzt natürlich dann auch noch eine englische Woche mit Leipzig am Dienstag, ja, ne? Das ist natürlich nochmal ein extra Spiel, wo die dann fehlen. Natürlich bitter, aber na, muss damit jetzt arbeiten. Transferperiode, Fazit.
Durchwachsen.
Ja, 4-.
Ja, auf jeden Fall nicht
wohlwollend.
Nicht das, was man sich erhofft hat. Und da kommt man ja irgendwie auch schon so ein bisschen dadurch auch zur Sportdirektor-Position. Da ist jetzt auch noch keine Lösung gefunden worden. Ich glaube, noch gibt es ja die Übergangslösung.
Die besteht aus Hechelmann und Grotus, ne? Also genau. Hechelmann, der Chef-Scout von Uwe Schröder damals, und René Grotus, da weiß ich ehrlich gesagt, was der vorher gemacht hat, gar nicht so genau.
Ich glaube, gibt aber dann auch, sag ich mal, vor allem so bei Vertragsunterschriften und sowas, dann geht dann auch eher in Richtung Verträge, meine ich jetzt. Das okay. Ist ja auch gefährliches Halbwissen. Okay.
Also man müsste eigentlich meinen, obwohl Uwe Schröder weg ist, wie gesagt, wenn René Grotus da viel mit Verträgen gemacht hat, dann hast du die Kompetenz noch erhalten, hast mit André Hechelmann eigentlich den Zuarbeiter von Uwe Schröder erhalten.
Fehlt halt vielleicht nur, sag ich mal, so ein bisschen das Verhandlungsgeschick. Ist halt die Frage, ob das jetzt, sag ich mal, Knebel dann in den, sag ich mal, beisteuert. Da gibt's jetzt ja doch auch schon relativ viel Kritik, sag ich mal, so ein bisschen aus manchen Schalker Kreisen. Ist vor allem, sag ich mal, Foren und Twitter. Sind ja, glaube ich, relativ aktiv. Ja.
Teilweise auch mir ein bisschen zu aktiv. Also, dass da schon gesagt wird, Knebel raus und sowas. Das geht mir alles einen Tick zu weit. Die Kritik muss er sich anhören, zu Recht. Vor allem in der Kommunikation, was jetzt zum Beispiel auch mit Skarke, das ist natürlich irgendwo auch so ein bisschen peinlich wieder. Aber wie gesagt, ich finde, es war die richtige Entscheidung, keinen Schnellschuss zu machen auf der Sportdirektor-Position und den Erstbesten zu holen. Nur weil jetzt Wintertransferperiode ist, dann hast du auch wieder einen, der nicht funktioniert. treff lieber die richtige Entscheidung, find die Übergangslösung. Peter Knebel, bin ich mir 100% sicher, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, der weiß ganz genau, dass der nicht in diese Sportdirektor-Rolle gehört. Ich weiß gar nicht, wie seine Rolle aktuell überhaupt heißt. Sportvorstand ist ja, glaube ich, Bernd Schröder, ne?
Sportvorstand.
Sportvorstand, ja. Also er weiß, dass er die Kompetenzen aufteilen muss. Er muss es jetzt halt eben machen. Von daher, ihn darf man kritisieren, ihn muss man kritisieren. Seinen Kopf zu fordern, finde ich, ist mir zu viel, weil er eigentlich für ganz andere Bereiche zuständig ist.
Weil man ja auch wieder
zuständig sein wird.
Vor allem, weil man ja auch weiß, sage ich mal, das Wintertransferfenster ist einfach auch schwieriger als das Sommertransferfenster mitten in der Saison. Unsere finanziellen Mängel, glaube ich, unsere finanziellen Probleme sind offensichtlich. Und ich sag mal, das Problem, was wir jetzt erstmal haben mit dem fehlenden Sportdirektor, hat ja jetzt in erster Linie auch nicht er verursacht, sondern da gucke ich auch immer noch auf unseren Freund Ruben Schröder, der uns, sag ich mal, das Problem eingebrockt hat. Das muss man ja auch einfach so sagen. Ansonsten, sag ich mal, würden vielleicht ein oder andere Dinge auch anders laufen.
Genau. Und er ist jetzt halt ein bisschen ausbaden muss. Genau. Absolut. Und er weiß, dass das nicht seine Stärke ist und er muss es jetzt machen. Er hat sich aber auch da wieder die Unterstützung gesucht von den beiden, Grotus und Hechelmann. Auch deswegen ihm da die alleinige Schuld für dieses Transferfenster zu geben, ist mir auch, finde ich, ungerecht. Seine Kommunikation ist manchmal ein bisschen unglücklich. Man erinnert sich an die Pastor-Memes auf Twitter durch die PK nach dem Schröder-Abgang oder ja eben auch die Skarke-Kommunikation war unglücklich. Aber um da den Kopf von dem Mann zu fordern, ist mir das ehrlich gesagt, also reicht mir das nicht, weil er es einfach gerade die Scheiße ausbadet, obwohl er weiß, dass er selber, also es ist nicht seine Stärke, aber er muss es jetzt halt tun, ne? Also um ihn da auch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen.
Ja, absolut. Ja, jetzt wäre ich, sag mal, so meine nächste Frage, die ich an dich habe. Ich mein,
jetzt auf den Platz, ne?
Genau, auf den Platz. Vielleicht bevor wir jetzt zu dem ersten Spiel kommen, sag ich mal jetzt, oder wollen wir erst das erste Spiel und dann, sag ich mal, so ein bisschen den Ausblick auf die Rückrunde, oder wie hättest du es gerne?
Wir können ja so ein bisschen Testspiel, wie hat uns das gefallen? Also jetzt wir sprechen jetzt nicht einzeln über jedes Testspiel, aber mal so ein bisschen, also ich habe zumindest die letzten gesehen, Bremen dann wieder nicht, da war ich in der Uni, die ersten habe ich auch verpasst, habe dann so Zürich und Nürnberg mir ganz angeguckt, davor habe ich immer mir die Highlights angeschaut, genau. Ich weiß ja nicht, ob du jedes Testspiel gesehen hast.
Ich habe auch nur
von
Nürnberg, sag ich mal, eine Halbzeit gesehen und dann Bremen am Ende. Ja. Also kann ich dich sozusagen ergänzen.
Ja. Also, was mir aufgefallen ist, dass wir teilweise es schon ganz gut machen. Teilweise. Meistens schaffen wir das leider aber noch nicht mehr als 45 Minuten. Und vor allem haben wir relativ viele Chancen gehabt und haben daraus sehr, sehr viele Tore, daraus sehr, sehr wenig Tore gemacht, haben gleichzeitig relativ wenig Chancen kassiert, haben davon sehr, sehr viele Gegentore bekommen. Also, wenn ich mir das Spiel gegen Zürich angucke, ich weiß gar nicht, wie es ausging, 2-2 oder 1-1, das Spiel musst du wesentlich höher gewinnen. Gegen Nürnberg die erste Halbzeit kannst du 3 Tore machen, spielst dann eine katastrophale zweite Halbzeit, muss man auch fairerweise sagen. Aber wie gesagt, es wird ja auch immer ausgetauscht. Bremen habe ich nicht gesehen. Ich habe gehört, dass zumindest die erste Halbzeit da auch mindestens 2 Dinger da waren, die wirklich auch, wo man hätte treffen können. Und auf so einem Tabellenplatz, den wir haben, dann, wenn du Chancen hast, dann musst du die nutzen. Ne? Vor allem du hast so Spieler wie Terodde, die eigentlich auch genau dafür da sind. Und dann die Ergebnisse waren natürlich
kein einziger Sieg, enttäuschend. Also ich sag mal, Effizienz würde ich jetzt nicht über unsere Testspiele als Überschrift schreiben. Also ich fand auch beim Bremen-Spiel, also ich muss sagen, ich meine, das 1-0, was wir kassiert haben von Bremen, auch ein Fehler der Abwehr. Ansonsten, man hatte zwar schon immer das Gefühl, dass wenn Bremen, sag ich mal, ins letzte Drittel gekommen ist, dass es immer gefährlicher war als bei uns. Liegt aber einfach daran, dass Bremen, muss man auch ehrlicherweise sagen, einfach dann doch auch eine andere Klasse hat. Trotzdem haben wir es aber ganz ordentlich gemacht. Also ich bin auch noch weiter von weg, sag ich mal, deswegen von einem guten Spiel zu reden, weil ich fand auch, dass Bremen erschreckend fahrig war teilweise hinten in der Verteidigung, weswegen wir überhaupt zur Chance gekommen sind. Hatten dann auch wirklich, glaube ich, übers Spiel gesehen, sicherlich 5 dicke Dinger. Aber wie man es ja am Spielstand am Ende sieht, keine einzige Chance davon genutzt. Jetzt auch nicht so super kläglich. Ich meine, seit 8 Mal wieder vollkommen vor dem Tor schießt er daneben. Aber trotzdem große Chancen, die wir alle nicht genutzt haben. Und es waren jetzt auch nicht alles Weltklasse-Paraden von Pavlenka, muss man jetzt auch einfach ganz klar sagen. Der jetzt dann irgendwie einen super Tag erwischt hat oder sowas. Und das war dann auch schon nicht kläglich, aber ja, die Abschlüsse nicht gut genug. Von daher sage ich mal, aus dem Test nehme ich mit, ja, wir konnten das mit Bremen mithalten. Bremen aber jetzt auch weit weg von der Form, wie sie sich, sag ich mal, in der Hinrunde präsentiert haben. Klar, ist natürlich auch immer ein bisschen gegnerbedingt. Ich war jetzt aber, ich sag mal so, mir haben jetzt die Testspiele, wenn man das jetzt zusammenfassen kann, nicht so viel Mut gemacht, wie ich mir es erhofft hatte vor den Testspielen. Also ich muss sagen, ja. Wenn man jetzt auch die Testspiele, sag ich mal, auf das Gefühl bezieht, mit dem ich jetzt, sag ich mal, in die restlichen Spiele reingehe, hatte ich, sag ich mal, Ende der Hinrunde nach dem Bayern-Spiel, eigentlich noch ein Gefühl von wegen, ja, mit Reis, das kann jetzt was werden. Das will ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Ich muss aber schon sagen, dass ich jetzt Stand heute deutlich pessimistischer bin und auch einfach einsehen muss, jetzt auch durch unseren Kader, durch unsere Verletzten, durch die Testspiele, wir sind nun mal Tabellenletzter. Wir haben einen gehörigen Abstand trotzdem. Wir haben jetzt ein relativ schweres Auftaktprogramm mit Frankfurt und Leipzig und ja, also ich glaube, sag ich mal, wir sind auf jeden Fall Abschiedskandidat Nummer 1. Und das jetzt auch nicht nur, weil wir wirklich diese 5 Punkte Abstand haben zum, sag ich mal, aufs rettende Ufer, glaube ich, sondern selbst wenn wir da dran wären, glaube ich, wären wir immer noch auch vom Kader der Kandidat, der am ehesten absteigt. Also es bedarf jetzt auch schon wieder ein kleines Wunder.
Ja, das stimmt. Hätte es eigentlich auch schon vor der Winterpause gebraucht, also egal, wie es da ausgeht. Jetzt wird natürlich das Wunder nochmal umso größer, weil man jetzt wieder so ein bisschen Dämpfer bekommen hat, nachdem die letzten Spiele ja doch, die letzten Pflichtspiele sehr ziemlich gut waren für unsere Verhältnisse. Dennoch werde ich nicht aufgeben. Du auch nicht. Wir gehen weiter ins Stadion und gucken uns weiter jedes Spiel an und hoffen und bangen. Ne? Es kann natürlich sein, dass es nicht klappt. Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich größer, aber dann ist das so. Dann gehen wir halt in Liga 2. War letztes Jahr auch ein ganz cooles Jahr.
Trotzdem sollen wir ja nicht aufgeben. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr, genau, sag mal, haben wir ja auch gesehen, wie schnell es dann doch auch gehen kann. Ne? Also genau. Nachdem
du musst auch jetzt mal wieder. Klar, du hast mal einen Punkt gegen Gladbach geholt, aber das war auch, glaube ich, die einzige Mannschaft, wo du einen Punkt geholt hast, die mal besser ist als wir, wirklich, also deutlich besser. Also Mainz war vielleicht der schlechteste Gegner in der Veltins Arena bis dato.
Bochum haben und wir noch, Stuttgart dann einen Punkt geholt, aber klar, Wolfsburg.
Du musst mal Frankfurt oder Leipzig vielleicht auch mal einen Punkt abnehmen, ja. um mal wieder eine Chance zu haben. So wie es, ja, Bochum gewinnt 3-0 gegen Frankfurt zu Hause.
Ja klar, ich sag mal so, ja. Dann ist es die ersten beiden Spiele, die ja, muss man sagen, ja schon, da treten zwei deutlich stärkere Mannschaften gegen uns an.
Natürlich. Aber wenn du da einen Punkt mitnehmen kannst aus den beiden Spielen, dann ist das okay.
Und vor allem, wenn du sag ich mal, die beiden Spiele verlierst, musst du ja auch wirklich davon ausgehen, dass die anderen Mannschaften, ich glaube, sag ich mal, Bochum spielt sogar gegen Hertha, da werden auf jeden Fall Leute punkten, dass der Abstand noch größer wird. Und dann hast du eigentlich, ich denke mal, wir werden es wahrscheinlich so oder so haben, aber du hast eigentlich gegen Köln die Woche dann darauf, ich will nicht sagen wieder ein Endspiel, aber schon ein verdammt, verdammt wichtiges Heimspiel, wo du eigentlich zum Siegen, ja,
verdammt bist, ja.
Genau, bist du dann zum Siegen verdammt.
Ja. Ja, vom mir aus können wir dann auch langsam Richtung Frankfurt blicken.
Ja. Ich glaube, wir sind beide nicht vor Ort. Über die Aufstellung, glaube ich, können wir uns fast klemmen. Die Mannschaft stellt sich eigentlich fast von selbst auf. Also
ja, schaut Bremen die Startaufstellung an, dann seht ihr die Aufstellung gegen Frankfurt. Also Kosuki wird hundertprozentig spielen mit Bülter. Terodde vorne drin, Latza, ja, Drexler fällt raus, Latza, Kraus.
Bei Drexler muss man sagen, ich glaube, es war Knebel, der heute meinte, man hat die Hoffnung, dass er schon am Donnerstag oder Freitag doch wiederkommt. Also
ja, okay, dann ist er vielleicht auch wieder zurück. Drin.
Ansonsten denke ich mal, könnte da auf der 10 auch Larsson oder sowas dann auflaufen.
Drexler hat ja sogar mal auf der 6 gespielt in den Testspielen. Genau, ja. Also vielleicht kommt Drexler auch für Latza rein und Larsson auf die 10. Also wenn eine Überraschung uns erwartet, dann ist es das Mittelfeld in der Innenverteidigung, Matriciani, Yoshida. Brunner wird spielen und Uron wird spielen und Schwolo wird spielen.
Ja, glaubst du, dass Schwolo so fix ist?
Möchtest du auf Fährmanns Leistungen in den Tests anspielen?
Ja, ich meine, nur weil Leute im Internet oder jetzt in Foren, sag ich mal, einen Torwartwechsel fordern, heißt es ja nicht immer, dass das jetzt auch wirklich der Realität entspricht oder dass das geschehen sollte. Aber es war ja schon so, dass Fährmann jetzt im Test gegen Nürnberg hat er begonnen. Gegen Bremen sich jetzt zumindest dann auch in der zweiten Halbzeit nicht ganz so schlecht angestellt.
Hat auch gegen Nürnberg eine gute Parade gemacht. Also ich fand ihn auch gut. Ich glaube nicht, dass man sich nochmal
die Debatte antut.
Ja, nochmal Unruhe jetzt reinbringt und sagt, ey, wir wechseln nochmal den Torwart. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen Schwolo sehe ich da vorne.
Nein, ich sehe es genauso. Ich wollte es nur mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen.
Ja, wie gesagt, wird ganz schweres Spiel auswärts in Frankfurt. Im Normalfall holen wir da nichts.
Mein Vorteil, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen ist, dass die Frankfurter vor der Winterpause doch schon ziemlich im Flow waren. Jetzt kann man vielleicht darauf hoffen, dass sie nicht so im Flow sind. Trotzdem, wenn du da auf Kolumani, hat man jetzt auch bei der WM gesehen, Kamada, Lindström, was weiß ich, Götze, wenn du noch alles treffen kannst, auch Defensive. Die Mannschaft ist, glaube ich, auf jeder Position besser besetzt als wir. Wahrscheinlich sogar, sag ich mal, die Spieler, die von der Bank kommen, sind teilweise besser als unsere Startelf-Spieler. Von daher, du musst alles reinhauen. Die Chancen, ich glaube, das wird man auch gleich beim Tipp sehen, auf dem Sieg sind, das ist ja nicht so hoch. Deswegen würde ich sagen, können wir eigentlich auch fast zum Tippspiel kommen. Übrigens beim Tippspiel ist ja fast auch ein Novum, führst du ja momentan mit 16-13, bist du ja in die Winterpause gegangen.
Oh, relativ deutlich.
Ja, also schon, du hast am Ende echt einfach mal aufgezogen. Ich glaube, du hast die letzten zwei oder drei Spiele richtig getippt und da hast du auch zwei Ergebnistipps richtig gehabt oder sowas. Also du hast schon. Ja,
Bayern erinnere ich mich, Bayern und Mainz könnte auch richtig
gewesen sein. Genau, ja.
Ja, in Reis wie Trast. Ne?
Naja.
Deswegen Tipp für Schalke und du gewinnst das Ding.
Ach ja, das heißt, du tippst für Schalke oder wie gegen Frankfurt?
Natürlich nicht, nein. Aber vielleicht tippe ich weniger hart als du, das kann nicht sein.
Soll ich vorlegen?
Ja, gerne.
Ich sag dann leider 2-0 Frankfurt.
Ja, ich sage 3-1 Frankfurt.
Okay, ich schreibe das immer sofort auf. Sind natürlich jetzt, machst du mir das natürlich schwer, indem du sogar auch diese Tordifferenz tippst. Merk mal wieder, was für ein unglaublich unfairer Spieler du bist.
Ja, nein, ich habe einfach.
Du traust unserer Offensive dann doch ein Tor zu.
Nee, ich traue Frankfurt mehr Tore zu. Wie gesagt, Kolumuani, vor dem, also der wird uns sehr schwindelig spielen, wahrscheinlich mit Kamada zusammen. Vor allem, wenn wirklich irgendwie Kaminski noch beginnen sollte, Yoshida und Kaminski, also da haben wir wirklich die langsamste Innenverteidigung vielleicht jemals in der Bundesliga. Aber wie gesagt, offensiv haben wir uns schon gebessert. Ich traue ihnen da ein Tor zu und ja, vielleicht wollte ich ja auch doch so ein bisschen die gleiche Tordifferenz haben.
Ich sag mal so, ich gönn's dir ja momentan auch, dass du vor mir stehst. Du weißt zwar noch, dass ich dich einholen werde, aber
ich weiß das.
Nachdem mir jetzt zumindest, sag ich mal, der Bierpunkt-Titel, würde ich sagen, gehört, können wir auch nochmal hier sagen. Wir hatten ja in der Sommerpause mal die Frage gestellt, wer von uns beiden ist der bessere Bierpunkt-Spieler. Da habe ich in der Abstimmung ja ganz knapp gewonnen. Danach.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge knappen Gefühl.
Wir müssen es auch nicht weiter ansprechen. Ich glaube, die Leute wissen jetzt schon, was in der Winterpause geschehen ist.
Ja, wobei das 1 gegen 1 bist du mir immer noch schuldig. Und im direkten Duell blühe ich natürlich auf. Ne? Man ist auch immer nur so gut wie sein Teampartner.
Ja. So ist das also. Dann, wenn das deine Teampartner hören, dann glaube ich, spielst du bald automatisch nur noch alleine.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Nee, gut.
Naja.
Aber ich würde sagen, war mal wieder schön. Hat es jetzt auch lange gedauert, aber ja, ab jetzt, so wie ihr es kennt, wöchentlich, ja, werden wir uns dann nach dem Frankfurt-Spiel hören.
Mal gucken, vielleicht nächste Woche.
Möglicherweise dann sogar zwei Folgen.
Zwei, ja, weil es gibt ja zwei Spiele und eigentlich machen wir, sind wir dem ja eigentlich mal recht treu, dass wir bei Pflichtspielen, ja, also vor allem Liga-Pflichtspielen, ja, dass wir dann da doch eine Folge machen.
Es sei denn natürlich, gucken, die Leipziger zeitlich passt. Die nehmen uns so auseinander, dass ich gar keinen Bock habe, hier nur drei Sätze ins Mikrofon zu reden, dann müssen wir vielleicht doch drauf verzichten, aber
ja,
wir vertrauen ja in Reis von unserer Schalker, dass das passiert.
Genau. Von daher hören wir uns dann nächsten Montag wieder mit zumindest einem weiterem Tor im Gepäck.
Das bestimmt. Dann ja, macht's gut und bis nächste Woche.
Jo, schau mit V.